Ach, guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich wurde ja schon super vorgestellt. Für diejenigen, die mich nicht kennen, ich bin 29 Jahre alt. Ich bin da hinten mit der Acelia verheiratet. Genau, und Leia ist unsere Tochter. Ich habe euch das Thema Berufung mitgebracht, beziehungsweise berufen, Christ zu sein. Und dazu müsst ihr wissen, in der Theologie ist es mittlerweile so, dass man da so ein bisschen unterscheidet. Also man sagt so, es gibt eine allgemeine Berufung, die gilt für alle. Dann gibt es so spezielle Berufungen, sowas wie Missionar, Pastor oder ähnliches. Und dann gibt es noch so spezifische, aber das erspare ich euch jetzt, weil wir wollen uns auf die allgemeine Berufung konzentrieren. Und darüber nachdenken, was es bedeutet, berufen als Christ zu sein. Und hinter dieser Aussage, berufen zu sein, steht für mich immer die Frage, wer bin ich? Oh, ja, kannst du nochmal eins zurückmachen, bitte? Genau. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich glaube, in jeder Lebensphase stellt man sich mal diese Frage. Also es ist nicht so, dass man sich das einmal stellt, dann beantwortet man die Frage, alles klar, ich bin Kind Gottes, und dann stellt man sich nie die Frage wieder, wer bin ich? Und wenn ich das persönlich mache, dann habe ich häufig das Gefühl, die nächste Frage ist dann direkt, wie sieht denn dein Glaube aus? Brennst du noch für Christus? Bist du vielleicht schon ausgegangen? Also nicht im Sinne von, ob ich gläubig bin oder nicht, sondern ob ich einfach noch diese Leidenschaft habe für das Evangelium, für den Glauben. Und deswegen will ich euch in eine kleine Geschichte aus meiner Jugend mitnehmen. Also da war ich so 19 oder 20 Jahre alt. Und zu dem Zeitpunkt habe ich eine Band gegründet, die hieß Receive the Power, also empfangt die Kraft. Da ging es um Apostelgeschichte 1, Vers 8, wo der Heilige Geist dann kommt und Kraft aussendet für die Christen. Und mit dieser Band haben wir in der Family Church gespielt. Also das hat jetzt nichts mit eurem Projekt zu tun, sondern damals gab es die Family Church in Dierdorf im Glaubensforum. Genau, und wir haben dort Abendgottesdienste gemacht, irgendwann sogar jeden Sonntag. Und das war echt eine krasse Zeit, weil wir dann auch evangelisieren gegangen sind, und es gab wirklich unterschiedliche Events, die wir gemeinsam gestemmt haben. Das war eine Band von 9 Leuten und wir sind sogar immer mit Techniker gekommen. Also auch wenn wir irgendwo hier in anderen Gemeinden gespielt haben. Und das Krasseste, was ich mit denen erlebt habe, oder eine der besondersten Aktionen, war, dass wir ein Wochenende nach Bremen gefahren sind. Das war so eine Aktion von Samuel Wolthaus. Manche hier kennen den ja. Der hat irgendwann die Entscheidung getroffen und dachte, boah, es wäre voll cool. Lass einfach mal nach Bremen fahren. Und ja, wir waren so verrückt und haben gesagt, ja, warum nicht? Und dann, weiß ich noch, hat der Schlagzeuger aus unserer Band hat einen Sprinter gemietet, damit wir die ganzen Instrumente da reinkriegen. Und dann sind wir Freitag, weiß ich nicht, 16.30 Uhr losgefahren mit ungefähr 15, 20 Personen und haben dort gedient. Und jetzt hole ich euch einmal in diesen Ablauf, was wir da alles gemacht haben. Wir sind Freitagabend angekommen, das heißt, dann haben wir alles aufgebaut, haben dann Lobpreis gemacht, genau, für die Jugend. Ne, das war denn, die hatten freitags immer Jugendveranstaltung. Und ja, danach gab es Essen, dann sind wir schlafen gegangen. Am nächsten Tag gab es morgens wieder Lobpreis und eine Andacht von Samuel Wolthaus. Und der hat dann darüber gesprochen, was es bedeutet, evangelisieren zu gehen und warum wir das tun. Dann sind wir auf die Straße gegangen und haben eingeladen für den Samstagabendgottesdienst. Also alle Menschen, die wir auf der Straße getroffen haben, haben wir dafür eingeladen mit Flyern. Und das heißt, wir haben dann Samstagabend nochmal Lobpreis gemacht. Das ging dann auch richtig lange, der Abend. Dann sind wir noch zu Makers gefahren. Und am Sonntagmorgen haben wir auch noch mal Lobpreis gemacht. Dann hat Sam noch gepredigt in der Gemeinde. Und dann waren wir richtig fertig. Wir waren richtig, richtig fertig. Ich habe auch auf der Straße noch mit Benny Gitarre gespielt. Wir waren fix und fertig. Und dann sind wir von Bremen zurückgefahren. Und die gut aufgepasst haben, was ist jeden Sonntagabend? Family Church. Das heißt, es ging einfach weiter. Wir haben alles eingeladen, alles wieder ausgeladen, alles wieder aufgebaut, kurz Soundcheck gemacht. Und ich glaube, wir hatten dann ungefähr eine Stunde, bevor es wieder losging. Und eigentlich wollten wir proben, ne, so idealistisch wie wir waren. Und dann haben wir gesagt, nee, wir können alle nicht mehr, wir sind fertig. Und dann, weiß ich noch, sind wir in den Jugendraum gegangen und lagen so ein bisschen wie so ein Schluck Wasser in der Kurve, manche irgendwie an Gegenständen angelehnt, manche einfach auf dem Boden und waren fix und fertig. Und häufig, wenn ich darüber nachdenke, brennst du schon oder bist du schon ausgegangen, dann denke ich an diese Situation, wo ich so viel Leidenschaft hatte, dass ich gar nicht darüber nachgedacht habe, hey, Sonntag bist du voll fertig, du wirst doch nicht Sonntagabend noch Lobpreis machen können. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wo du vielleicht dieses Idealbild hast von Leidenschaft, wo du sagst, boah, zu der Zeit, da habe ich richtig gebrannt, da hatte ich richtig Feuer, und habe nicht darüber nachgedacht, vielleicht, was der nächste Tag bringt. Wir auch nicht. Also bei uns, jeder ist am Montag wieder arbeiten oder zur Schule gegangen. Und dann passiert es, dass das Leben sich verändert. So in meinem Fall jetzt, fast 10 Jahre später, stelle ich mir dieselbe Frage wie damals. Brennst du noch wie damals? Was hat sich seitdem verändert? Und ich komme natürlich aus dieser Geschichte, wo ich dieses Idealbild habe, wo ich denke, das ist doch das, was normal ist, das ist, wo ich hin will. Aber ich glaube, dass es wichtig ist für uns zu verstehen, dass diese Leidenschaft gut ist, dass das viel für das geistliche Leben auch mit sich bringt, aber dass nicht unbedingt sie der Antrieb ist, geistliche Dinge zu tun. Und darum soll es heute auch in der Predigt gehen. Ich lasse euch mal so ein bisschen mit dieser Frage noch im Raum und wir schauen dann gleich, was es mit dieser Leidenschaft auf sich hat. Und nach dieser Frage, wer bin ich, kommt bei mir persönlich, kann ja bei euch gerne anders sein, die Frage, was muss ich eigentlich tun? Vielleicht gibt es ja so ein paar Dinge, die entfachen dann meine Leidenschaft und dann mache ich einfach nur die und dann passt das irgendwie, wenn ich auf den Glauben blicke. Und ich glaube, wir haben da einen guten Brief, den wir uns dazu anschauen können. Und zwar ist der gute Timotheus, der ist Pastor in Ephesus und der kriegt von Paulus seinen letzten Brief. Also Paulus denkt, das wird der letzte Brief sein und er wird danach sterben, und schreibt diesen Brief aus der Gefangenschaft in Rom und rechnet also fest damit, bald hingerichtet zu werden. Und das wollen wir gemeinsam lesen. Ich habe den Text mitgebracht, das 2. Timotheus 4, 1 bis 8. Ich lese vor. Ich bitte dich eindringlich vor Gott und vor Jesus Christus, der über die Lebenden und die Toten Gericht halten wird. Ich bitte dich im Hinblick auf seine Wiederkunft und die Aufrichtung seiner Herrschaft, verkünde die Botschaft Gottes. Tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. Decke Schuld auf, weise zurecht, ermahne und ermutige. Und lass es dabei nicht an der nötigen Geduld und an gründlicher Unterweisung fehlen. Denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen das sagen, was sie hören möchten. Sie werden die Ohren vor der Wahrheit verschließen und sich Legenden und Spekulationen zuwenden. Du aber sollst besonnen bleiben, was auch immer geschieht. Sei bereit zu leiden, erfülle unbeirrt deinen Auftrag als Verkündiger des Evangeliums, übe deinen Dienst mit ganzer Treue aus. Denn für mich ist die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. Mein Leben ist ein Trankopfer geworden, das für Gott ausgegossen wird. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe das Ziel des Laufes erreicht, ich habe am Glauben festgehalten. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit, die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem großen Tag geben wird. Und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Und ihr kennt mich ja, ich mag das, Predigten ein bisschen anders zu gestalten oder mal was Neues auszuprobieren. Und für heute habe ich mir überlegt, dass wir den Text mal ein bisschen anders anfangen zu betrachten. Und zwar fangen wir von hinten nach vorne an. Wir fangen an mit Vers 5 bis 8. Ich lese das nochmal und denkt dran, dieser Schwerpunkt ist, Paulus will Timotheus ermutigen. Du aber sollst besonnen bleiben, was auch immer geschieht. Sei bereit zu leiden, erfülle unbeirrt deinen Auftrag als Verkünder des Evangeliums, übe deinen Dienst mit ganzer Treue aus. Denn für mich ist die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. Mein Leben ist ein Trankopfer geworden, das für Gott ausgegossen wird. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit. Die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem großen Tag geben wird. Und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Ich finde das total spannend. Also, wenn man das so liest, dann hat man das Gefühl, Paulus hat seinen irdischen Richter gar nicht vor Augen. Also er hat nicht das Gefühl, okay, ich werde jetzt gerichtet und dann werde ich sterben, sondern er konzentriert sich auf Jesus, weil er weiß, er ist der gerechte Richter. Und Vers 5 startet dann hier mit so Du-Aufträgen für Timotheus, wo es heißt, du aber sollst besonnen bleiben, was auch immer geschieht, sei bereit zu leiden, erfülle unbeirrt deinen Auftrag als Verkünder des Evangeliums, übe deinen Dienst mit ganzer Treue aus. Man hat so ein bisschen das Gefühl, Paulus gibt hier die wichtigsten Punkte mit, die er noch sagen möchte für Timotheus. Ja? Du sollst besonnen sein, du sollst bereit sein, du sollst dich nicht beirren lassen, und verkündige das Evangelium. Und das ist sehr, sehr spannend, weil das ist ja irgendwie sehr konträr zu dem, was dann danach kommt, weil ja als nächstes Paulus diesen Gegensatz macht mit ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe das Ziel des Laufes erreicht, ich habe am Glauben festgehalten. Versteht ihr? Also auf der einen Seite du und auf der anderen Seite dann Paulus ich. Und er macht das wieder zusammen, indem er sagt, das gehört zusammen. Also einerseits das, was ich getan habe, das sollst du jetzt tun, weil das wird dann Segen bringen. Und das finde ich total spannend, diese Dynamik, die hier entsteht. Man hat nämlich das Gefühl, das ist so ein bisschen wie so eine Liste. Ja? Also Paulus ist so ein bisschen der Vater von Timotheus oder Mama ist noch besseres Beispiel. Stellt euch vor, eure Mama sagt zu euch, bevor ihr rausgeht, die wichtigsten Dinge. Ja? Hey, mein Sohn, meine Tochter, denk dran, verkündige das Evangelium, steh dafür ein, weise zurecht, sprich Ermahnung aus, sei immer nett und lieb, grüß die Ältesten, egal wo du hingehst, vergiss deine Jacke nicht. Ne? Also ihr versteht, wo ich hin will. Ne? Also es ist irgendwie so ein bisschen, alles was wichtig ist, sage ich dir noch, bevor du rausgehst, bevor du dienst, bevor du alleine Pastor bist. Also ich meine, er war zu der Zeit schon länger Pastor gewesen, aber es sind halt die letzten Worte, wo man nochmal das Wichtigste mitgeben möchte. Und viele lesen dann gerade hier jetzt im zweiten Teil, wo er dann sagt, nun liegt der Siegeskranz für mich bereit. Das ist dann der stolze Paulus. Paulus, wie kannst du dir anmaßen, so etwas zu sagen? Aber ich glaube, den Fokus, den Paulus hier macht, ist, das, was du tust, das Kämpfen, das Durchhalten, das Unbeirrtbleiben, das gibt eine Belohnung. Und ich glaube, das ist die Perspektive, die Paulus haben möchte, dass wir quasi von den Taten auf Gott schauen. Also auf der einen Seite quasi auf Gott schauen und dann ins Tun kommen, dann bestimmte Dinge tun und andersrum genauso, weil wir bestimmte Dinge getan haben, verherrlichen wir Gott. Also es steht in Beziehung zueinander. Und ich finde natürlich toll hier auch an den Versen, wie sehr Paulus sich auf den Himmel freut. Wie sehr er denkt, cool, dann habe ich es erreicht und irgendwann werden wir alle, auch wir alle, mit Siegeskränzen im Himmel sein. So, und jetzt kommt quasi nach Vers 8, Vers 1. Und ich will euch vorher die Frage so ein bisschen mitgeben. Wir waren ja schon bei dem Thema Identität. Da war ja die Frage, wer bin ich? Also jeder persönlich stellt sich die Frage, wer bin ich? Und jetzt will ich dir quasi sagen, wer bist du? Also was sagt Gott über dich aus? Und ich glaube, das beantwortet auch der Text hier, 2. Timotheus 4, 1 bis 2. Ich bitte dich eindringlich vor Gott und vor Jesus Christus, der über die Lebenden und die Toten Gericht halten wird. Ich bitte dich im Hinblick auf seine Wiederkunft und die Aufrichtung seiner Herrschaft. Verkündige die Botschaft Gottes. Tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. Decke Schuld auf, weise zurecht, ermahne und ermutige und lass es dabei nicht an der nötigen Geduld und an gründlicher Unterweisung fehlen. Wenn man das hört, stellt man sich direkt die Frage, warum? Und ich glaube, Paulus beantwortet das direkt im nächsten Vers. Warum? Denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen das sagen, was sie hören möchten. Sie werden die Ohren vor der Wahrheit verschließen und sich Legenden und Spekulationen zuwenden. Also man hat das Gefühl, die ersten zwei Verse sind so ein bisschen so eine Art Beschwörungsformel. So habe ich persönlich das jetzt mal genannt. Und um euch das nochmal anders zu verdeutlichen, stellt euch vor, ich habe eine kleine Schwester, die ist jetzt schon 13, richtig? 14. Ich habe mir vorgestellt, sie wäre so 10, ne? Weil das war eher so das Alter, wo ich auf sie aufgepasst habe. Und jetzt stellt euch vor, sie heißt Emily und ich mache jetzt dasselbe, was Paulus macht mit Timotheus, mit ihr und hört einfach mal zu. Also, und jetzt pass auf, Emily, wenn du nicht auf mich hörst, werde ich mit Mama reden. Die Frau, die dich geboren hat und die dich versorgt, die Frau, die immer für dich da ist und immer nur das Beste für dich will. Und sie hat gesagt, ich soll auf dich aufpassen, weil du so kostbar bist. Deswegen musst du... Also ihr versteht, Paulus unterscheidet hier an dieser Stelle sehr deutlich zwischen dem, was Gott von Timotheus will und das, was er möchte. Also er hebt nochmal hervor, Gottes Auftrag für dich sind die Dinge, die jetzt kommen. Und das sind die, die wir uns jetzt genauer anschauen wollen. Also das Folgende möchte Gott von Timotheus und ich glaube, das, was jetzt kommt, fordert Gott von jedem, auch von uns. Das Erste ist, verkündige das Wort. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns mit dieser Frage der Identität immer wieder beschäftigen. Dass wir uns immer wieder die Frage stellen, wer bin ich? Aber ich kann dir aus Gottes Perspektive die Frage, wer bist du, beantworten. Ich kann dir sagen, und die wird für alle Zeiten, also egal wie jung oder alt du bist, die wird für alle Zeiten wahr sein. Und zwar ist die Antwort ganz einfach, du bist Kind Gottes. Das ist deine Identität. Du bist Kind Gottes und du bist auch berufen dazu, das Wort zu verkündigen. Das ist Teil deiner Identität. Und dazu gehört auch, dass Jesus Christus für dich persönlich und jeden anderen Menschen auf dieser Erde gestorben ist. Das ist das Wort, was wir verkündigen wollen. Er ist nicht tot geblieben, er ist auferstanden am dritten Tag. Er ist nach 40 Tagen in den Himmel gefahren. Ich finde es so cool, wenn wir das vollständig erzählen, weil ich habe das Gefühl, so, keine Ahnung, Jesus baut eine Autobahn, ja? Er kommt aus dem Himmel auf die Erde, so, dann sorgt er dafür, dass erstmal die Macht des Todes zerstört wird und dann geht er wieder von der Erde in den Himmel. So, also besser als Glasfaser kann das nicht sein, wenn wir einfach nur denselben Weg gehen, dann kommen wir auf jeden Fall in den Himmel. Also er zeigt, wie wichtig ihm diese persönliche Beziehung zwischen Himmel und Erde und Himmel ist. Er will diese persönliche Beziehung mit dir. Und deswegen ist das Erste, was Timotheus hört, verkünde die Botschaft Gottes. Das Zweite ist, tritt für sie ein. Tritt dafür ein. Und da geht es ja dann, vielleicht schauen wir uns im Vers direkt an, ob sie erwünscht ist oder nicht. Und ich glaube, für etwas einzutreten, und wenn irgendwie Widrigkeiten kommen, wenn es irgendwie schwierig wird, aufzuhören, das ist super einfach. Also zu sagen, weiß ich nicht, ich hatte es letztes Mal schon, aber ich benutze es nochmal in der Predigt, Fußballfans, die würden niemals weggehen von ihrer Mannschaft, ne, von FC Bayern, von Dortmund, die würden nicht sagen, naja gut, der andere ist ja Bayern-Fan und ich mag den, deswegen bin ich jetzt nicht mehr. Ne? Und ein ähnliches Einstehen könnt ihr euch an dieser Stelle vorstellen. Also nicht mit dem Schwerpunkt, dass man irgendwie vorne steht, dass man irgendwie in der Gemeinde ist, sondern egal, ob es gerade passend ist oder nicht. Und ich glaube, das ist für uns herausfordernd. Also ich, für mich zumindest, vielleicht gibt es auch Leuten hier, denen es sehr einfach fällt, aber ich bemerke bei mir persönlich häufig, je nachdem, wo ich bin, ist es leichter oder nicht. Ich meine, bei mir ist es jetzt so, ich habe das Privileg, dass ich als Pastor gearbeitet habe. Das heißt, jeder auf meiner Arbeitsstelle weiß, dass ich Pastor bin. Dadurch bin ich dann irgendwie so der Idealchrist. Ne? Man wird dann plötzlich für alles gefragt, Ethik, philosophisch. Wieso feierst du kein Karneval? Und ich denke so, naja, also keine Ahnung, warum? So, ne? Aber es gibt da viele Themen, wo ich die christliche Perspektive reinbringen darf. Und ich glaube auch, dass das ein Türöffner sein kann. Und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne nach dem Gottesdienst mit mir sprechen, wie wir einerseits den Mut kriegen, das auf der Arbeitsstelle, in unserem Umfeld zu sagen, aber auch auf der anderen Seite zu kommunizieren, woran wir glauben. Also das eine ist quasi zu sagen, hey, ich bin Christ, lebt damit. Und das andere ist zu sagen, hey, ich bin Christ und du brauchst Christus. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Perspektive, auf die ich gleich noch genauer eingehen werde. Denn Paulus macht für mich diesen Punkt mit, ob sie erwünscht ist oder nicht, in Römer 12 nochmal ganz deutlich, weil er ja dort einfach die Gemeinde ermutigt, an dem, was Christus ihnen anvertraut hat, festzuhalten. Römer 12, 1 bis 2. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Und jetzt kommt's. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ich glaube, das ist der Schlüssel, um so ein bisschen zu verstehen, was bedeutet es, heutzutage Kind Gottes zu sein. Weil es gibt so viele Bereiche, in denen wir uns unterscheiden. Das ist nun mal so. Und ich merke das bei mir selber, ich habe einfach so Orientierungspunkte. Ja, also ich würde nicht von mir sagen, dass ich irgendwie Sonntagschrist bin, aber ich bin ein anderer Christ hier auf der Bühne, als ich zu Hause bin oder auf der Arbeitsstelle bin. Und häufig trennen wir dann auch so, dass wir sagen, naja, heute ist Sonntag, heute bin ich Christ, weil heute gehe ich, also niemand würde sagen, heute bin ich Christ, aber ihr versteht, was ich meine. Heute versuche ich besonders christlich zu sein, ist vielleicht die bessere Formulierung. Und dafür habe ich einen Gedanken, den ich euch gerne mitgeben möchte. Das ist der einzige, den ihr mitnehmen müsst. Und zwar, Christsein ist kein Beruf, Christsein ist eine Berufung. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, vielleicht wichtiger denn je, weil beim Christsein, du kannst dir nicht freinehmen. Das geht nicht. Es werden auch keine Überstunden bezahlt. Das ist einfach, also jobtechnisch echt schwierig. Das kann man sehr schwierig umsetzen. Und deswegen ist es wichtig, dass man versteht, dass es eine Berufung ist, dass es eine Identität ist. Und ich weiß, Paulus schreibt hier an Timotheus, er schreibt an einen Pastor, aber jeder von uns wurde mit seinem ganzen Leben, mit allen Bereichen in die Beziehung zu Gott gerufen. Und ich glaube auch, dass jeder von uns in der Lage ist, 24 Stunden Christ zu sein. Er sagt, den Sein gibt es im Schlaf. Also selbst irgendwie im Schlaf ist Gott aktiv dabei, auch wenn wir nicht aktiv sind. Das heißt, wir müssen uns nur danach ausrichten, in Gottes Gegenwart zu sein und die Lebenssituationen, Lebensrollen einzunehmen und wahrzunehmen, dass wir Christen sind. Dass wir uns von Gott versorgen lassen. Und dafür habe ich euch noch ein Beispiel mitgebracht. Stellt euch vor, ihr wechselt jetzt den Job. ja, egal was ihr vorher wart, ihr geht wieder in denselben Job hinein. Und jetzt kommt ihr ins Vorstellungsgespräch, ich bin der Personalleiter, ich möchte euch einstellen und dann sage ich zu euch, ja, schön, dass Sie den Weg hierhin gefunden haben, schön, dass Sie da sind, das Gespräch war total gut. Wir haben nur so eine, ja, heute würde man sagen Policy, wir haben heute so eine Regel in der Firma und das läuft bei uns so, wir stellen Sie an und den ersten Monat haben Sie frei. Sie werden bezahlt, das ist gar kein Problem, keine Urlaubstage werden abgezogen. Der erste Monat ist komplett frei. Aber dafür müssen Sie diesen Monat nutzen, um in Gottes Gegenwart zu gehen. Das ist Ihre einzige Aufgabe. Sie können das gestalten, wie Sie wollen, wir kontrollieren das nicht, ist alles kein Problem. Aber was wir als Unternehmen wollen ist, wenn Sie am ersten Tag nach diesem Urlaub kommen, wollen wir von dem Überfluss schöpfen, den Sie empfangen haben. Und versteht ihr die Perspektive? Also Gott schickt euch eigentlich zuerst in den Urlaub und dann in den Krieg. Ne? Also erst hierher bin ich, fülle mich und dann vielleicht noch zu sagen, sende mich. Und dann gehst du in den Bereich, wo du das weitergibst, was du empfangen hast. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, um zu verstehen, wie schaffe ich es denn, immer Christ zu sein? Immer Christ zu sein bedeutet, diesen Weg immer zu gehen. Weil dann unterscheide ich nicht mehr dazu, naja, kriege ich gerade von Gott oder gebe ich gerade? Und das führt uns dann zum nächsten Punkt von der Liste. Ich habe es überführe genannt. Und zwar geht es um den Punkt, decke Schuld auf. Decke Schuld auf, weise zurecht, ermahne und ermutige und lass es dabei nicht an der nötigen Geduld und an gründlicher Unterweisung fehlen. Wir haben hier jetzt mehrere Dinge, die sich auf dasselbe beziehen. Ne? Also die ersten drei Kommata, also decke Schuld auf, weise zurecht und ermahne und ermutige. Die drei beziehen sich auch auf und lass es dabei nicht an der nötigen Geduld und an gründlicher Unterweisung fehlen. Okay, also wenn du Schuld aufdecken willst, ich habe hier bewusst das Wort überführe genommen, weil im Griechischen könnte man besser übersetzen mit überführen. Und überführen hat so diesen Gedanken von, jemand ist auf einem Weg mit Gott und geht so leicht von dem Weg weg und deine Aufgabe als Bruder oder Schwester ist, ihn zurück auf den Weg zu überführen. Okay, also der Gedanke ist nicht von, jemand ist irgendwie nicht Christ, natürlich ist das auch eine Überführung, aber quasi jemand möchte weg vom Glauben gehen oder geht aus Versehen, ne, also nicht aktiv, und man hilft ihm wieder zurück auf dem Weg. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, um zu verstehen, was Paulus hier möchte. Man überführt also Geschwister mit Geduld auf den Weg Gottes zurück. So, und dann geht es hier weiter mit weise zurecht und ermahne und ermutige. Und das sind riesige Themen, da könnte man mehrere Predigten zu machen. Aber was mir an dieser Stelle wichtig ist, die Einstellung von dir ist ganz, ganz wichtig, damit das, was du sprichst, Segen bringen kann. Und wir wissen von der Bibel, wenn wir Hebräer lesen zum Beispiel, da steht, der Herr züchtigt seine Kinder. Wir in Deutschland haben immer ein Problem mit dem Wort züchtigen, deswegen habe ich es mir mal rausgenommen, es anders zu übersetzen. Erziehung. Also es geht gar nicht so sehr um Schlagen, weil wir denken immer direkt an Schlagen, wenn wir auch züchtigen hören, weil wir halt an den Zuchtbullen oder Zuchtochsen denken. Aber besser übersetzt wäre auf jeden Fall Erziehung. Und ich habe da meinen Hebräisch- und Griechisch-Professor gefragt. Der hat gesagt, ich darf das sagen. Also könnt ihr getrost darauf vertrauen, dass das in Ordnung ist. Dieser Gedanke von Gott erzieht uns und quasi wie Gott uns erzogen hat, also wo wir vielleicht schon näher zu ihm gezogen sind, sollen wir andere Geschwister mit uns ziehen und die sollen wieder Menschen ziehen, hin zu Christus. Ja, also man könnte sich das so ein bisschen wie so ein Seil vorstellen, wo an der einen Seite Gott steht und an der anderen Seite stehen wir und wir ziehen immer mehr Leute, weil wir unser Verhalten auf Gott ausrichten. Wir werden von Gott erzogen, wir erziehen uns gegenseitig zu Gottes Ehre. Und dann kommt dieser vierte Punkt mit weise zurecht. Und ich muss sagen, das ist ein schwieriger Part und eine schwierige Situation, weil ich glaube, Paulus sagt das explizit zu Timotheus, weil er Pastor der Gemeinde ist. Weil er sagt, hey, schütze das Wort Gottes, schütze die Lehre, die es in der Gemeinde gibt. Aber trotzdem können wir für uns super da was ableiten. Und zwar, hab diese Person. Kenn diese Person, die in dein Leben sprechen darf. Ich kann euch jedem empfehlen, dass ihr euch einen Coach, einen Mentor oder Seelsorger sucht, dem ihr erlaubt, in euer Herz zu sprechen. Weil jeder von uns braucht das. Und genauso wie ein kleines Kind immer wieder die Zustimmung braucht, ich liebe dich, brauchen wir auch Menschen, denen wir Verantwortung geben, dass sie in unser Leben sprechen. Dass sie uns helfen, unseren Idealen treu zu bleiben. Und ich glaube, es ist echt wichtig, dass wir nicht aus den Augen verlieren, dass es... Oh, warte. Dass es... Was wollte ich sagen? Ja, ich komme gleich drauf. Eine Sekunde. Ah, dass wir nicht aus den Augen verlieren, dass es einen Unterschied macht, ob jemand in mein Leben sprechen darf oder nicht. Also ich kann das wirklich jedem nur empfehlen. Ich habe selber einen Mentor. Es reicht einmal im Monat einfach so ein bisschen Kurskorrektur. So ein bisschen offen zu sein, hey, was ist denn mein Ziel? Also das bespreche ich auch ganz klar mit meinem Mentor, dass ich sage, hey, das möchte ich erreichen. Und er fragt mich dann, ja, hast du das erreicht? Und dann passiert auch was Ähnliches, weil wenn wir ja dann über Theologie sprechen, überführt er mich dorthin, wo ich hin will. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt im christlichen Leben, im Kind Gottes sein, weil wir ja groß werden, weil wir wachsen wollen. Genau. Das bringt uns zum nächsten Punkt. Ja, wenn du willst, kannst du hier drücken. Da. Ja, sehr gut. Und zwar ermahne und ermutige. Also, ich wollte eigentlich ermahnen und ermutigen fett machen, aber irgendwie hat das nicht geklappt. Aber ihr wisst ja, worum es jetzt gerade geht. So, Papa muss das halten. Also, das passt perfekt. Gut, dass du da bist, Leia. Also, häufig ist es so, wenn wir in der Gemeinde sind, und ich finde, da stört es mich persönlich am meisten, wir erleben irgendwas, was richtig gut ist. Ja? Zum Beispiel hört ihr meine Frau singen, dann ist das Erste, was wir tun, wir drehen uns zu unserem Nachbarn oder zu unserem Freund um und dann sagen wir, boah, die Angelia, die kann richtig gut singen. Und ich glaube, das war damals wie heute ein kleines kulturelles Problem. Also man hat viel mehr mit anderen darüber gesprochen, wie gut irgendwie was lief oder wie schlecht etwas lief. Und das hat zu einer Kultur geführt, dass Menschen sich sehr weit voneinander entfernen, einfach weil man so Lager bildet. Weil man sagt, ja, ich finde halt das gut. Oder heutzutage ist es so dieses Klassische, wenn der predigt, komme ich nicht. Das ist so eigentlich die klassische Antwort. Baba. So, ich lasse dich zu Mama, ja? Komm. Sonst kann ich mich nicht konzentrieren. So, genau. Also, der Punkt ist, dieses Ermahnen und Ermutigen, da geht es darum, miteinander zu sprechen. Also nicht übereinander, sondern miteinander. Paulus ermutigt Timotheus, eine Kultur in seiner Gemeinde zu schaffen, wo man miteinander redet. Und dann erst im nächsten Schritt, könnte man sagen, kommt dieses Thema Unterweisung, wo es im Griechischen halt um die Lehre geht. Und wenn wir verstehen, nett zueinander zu sein, ja, also ein liebevolles Ermutigen, ein liebevolles Ermahnen, dann können wir uns auch auf eine Ebene einigen, wo wir über Lehre sprechen können. Weil dann gesteht auch jeder ein, dass wir auf einem Weg sind. Also ich würde nicht sagen, ich bin fertig. Ich bin jetzt nicht Christ 2.0, alle Updates abgeschlossen. Ich bin nicht fertig. Und wenn wir alle auf einem Weg sind, dann können wir auch alle etwas voneinander lernen. Und es gibt keinen Zustand oder keinen Punkt, wo man irgendwie weiter ist als alle anderen. Und das sage ich selbst nach 4 Jahren Theologiestudium. Also hoffe ich, dass ihr das mitempfinden könnt, dass ihr erlebt, dass andere im Glauben in irgendwelchen Bereichen weiter sind als ihr selbst. Und das ist völlig in Ordnung. Das heißt, wenn wir an Ermahnung und Ermutigung denken, versucht diesen Gedanken, dieses Bild vor Augen zu haben, nicht mit dem Nachbarn über Positives oder Negatives reden, sondern immer mit der Person. Weil dadurch wird einfach ein wertschätzender, offener Austausch in der Gemeinde gefördert und das sorgt dafür, dass wir die Bereiche kriegen, wo wir dann tatsächlich auch über Lehre diskutieren können. Wir brauchen also das richtige Ziel. Und wenn man jetzt diese Anweisungen zusammenfasst, dann entsteht da so eine Frage, warum sollen wir das Wort verkünden, für das Wort einstehen, Menschen überführen, zurechtweisen und ermahnen und ermutigen? Und dann möchte ich nochmal Vers 3 und 4 vorlesen. Denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen das sagen, was sie hören möchten. Sie werden die Ohren von der Wahrheit verschließen und sich Legenden und Spekulationen zuwenden. Die Menschen werden die gesunde Lehre nicht mehr hören können. Warum? Eigentlich ganz einfach. Gottes Sprechen erfordert immer eine Reaktion von uns. Und für die, die schon an Gott glauben, ist dieser Schritt einfacher, aber für die, die nicht an Gott glauben, ist es ein sehr schwieriger Schritt. Und häufig ist es so, ich weiß nicht, wie ihr es erlebt in Gesprächen mit Nichtchristen, aber ich merke immer wieder, dass Menschen eigentlich schon in sich selbst so ihren Gott gefunden haben. Dass sie sagen, naja, ich bin doch ein guter Mensch. Also warum brauche ich denn Gott? Und ich glaube, wenn du entscheidest, dass du gut genug bist, in den Himmel zu kommen, dann denkst du schon von dir selber, dass du Gott bist, weil du ja entscheidest, ob du in den Himmel kommst. Und das ist so ein bisschen das, was ich persönlich dann auch immer merke. Und es gibt immer unterschiedliche Extremen. Ich habe jetzt mal die Beispiele genommen mit Buddhismus und Selbstverwirklichung. Auf der einen Seite würde ich sagen, haben wir gerade so das Thema Buddhismus gesellschaftlich, also ich muss mich selber finden und meine Mitte und ich muss zur Ruhe kommen, dann werde ich die Person, die ich sein möchte oder dann finde ich die Identität. Und das andere Extrem, was ich persönlich gesellschaftlich erlebe, ist Selbstoptimierung. Also wenn ich nur 6,5 Stunden schlafe, 1,5 Liter Wasser trinke, 1,5 Stunden Sport mache. Also es wird immer präziser und dadurch auch diffuser, weil das beides an sich für sich alleine stehend Identitäten sind, für die wir nicht geschaffen wurden. Und deswegen ist es wichtig, das immer wieder auch vor Augen zu haben, dass wir selber nicht so werden, dass wir selber nicht denken, okay, ich kann noch irgendwie noch mehr aus meinem Leben holen, noch mehr aus meinem Leben machen, sondern dass wir wie zu Beginn immer wieder in die Gegenwart Gottes gehen. Und Paulus hat das vor Augen. Paulus weiß, dass wenn er quasi nicht mehr für Timotheus da sein kann, dann wird es schwer für Timotheus. Dann wird viel Böses passieren, es wird viel Leid passieren, weil das der Dienst von ihm fordert. Und das, was ich hier noch spannend finde, es steht jetzt gerade nicht mehr an dieser Folie, aber Paulus sagt, tue das Werk eines Evangelisten. Und jetzt wissen wir ja so von dem fünffältigen Dienst, den Paulus erfunden hat, dass die Hirten Pastoren werden. So, das heißt, die Ausrichtung einer Gemeinde ist eigentlich immer, einen Pastor zu haben, der Hirte ist. Und ich glaube auch, dass Timotheus damals Hirte gewesen ist und die Gemeinde in Ephesus zusammengehalten hat. Und trotzdem sagt Paulus zu ihm, tue das Werk eines Evangelisten. Das heißt, es geht nicht so sehr darum zu sagen, werde Evangelist, sondern tue nur das Werk. Also hör nicht auf, mit Menschen über den Glauben zu sprechen. Hör nicht auf, Menschen für Gott zu gewinnen. Und ich glaube, das ist auch eine Herausforderung, die wir erleben, was ich versucht habe, vorhin deutlich zu machen. Egal welchen Beruf du hast, egal ob Lehrer, Altenpfleger, Sozialarbeiter, tue das Werk eines Evangelisten. Oder mit den Worten dieser Predigt, tue das Werk eines Christen. Also egal, wo du hingehst, und das ist auch die Herausforderung der Predigt heute von mir an euch, egal, wo du hingehst, bist du schon Christ. Das ist nicht so, als würde Gott dann sagen, nee, für den Bereich, da gucke ich nicht hin oder das möchte ich nicht sehen, sondern all das kennt Gott und all das sieht Gott. Und deswegen möchte ich ermutigt sein, das auch alles mit Gott zu machen. Und das bringt uns zum abschließenden Gedanken mit wir sind. Wir sind alle gemeinsam auf einem Weg. Und ich glaube, heute ist deutlich geworden, Christsein ist kein Beruf, wo man sich irgendwie frei nehmen kann oder ähnliches. Christsein ist eine Berufung. Und deshalb ist die Antwort auf die Frage, die ich am Anfang aufgemacht habe mit der Leidenschaft, ob ich die Leidenschaft für Gott verloren habe, ich würde sagen, nein. Ja, das Pensum und Intensität dieses Wochenendes da in Bremen, das hatte ich, glaube ich, schon lange nicht mehr. Aber spätestens seit ich Vater bin, darf ich lernen, wie hoch das Pensum und die Intensität meiner Vaterschaft ist. Und ich will an der Stelle Christ sein. Und das bedeutet, mein Ziel ist es, meine Rollen mit Christus zu füllen. Ja, also ich will christlicher Vater sein, christlicher Ehemann, christlicher Sohn, christlicher Freund, christlicher Arbeiter. Ihr versteht, denke ich, wo der Gedanke hingeht. Weil eben, ich werfe es nochmal an, Christsein ist kein Beruf, Christsein ist eine Berufung. Alles muss von dieser Identität geprägt sein. Und dass das alles jetzt nicht so bei dir vielleicht ist, schließe ich mich an, ist bei mir auch nicht so. Aber das ist das, wo wir hinwollen. Das ist das Ziel. Und deshalb, ja, brauchen wir diesen Satz irgendwie für uns vielleicht so als Motto in unserer Identität, dass wir nicht das Gefühl haben, wir könnten im Beispiel vom Arzt jetzt irgendwie den Kittel ausziehen oder die Robe und dann sind wir fertig mit dem Christsein. Also überall, wo du hingehst, bist du Sohn, Tochter Gottes. Und du bist auch überall in Beziehung mit ihm. Also wenn ich irgendwo hingehe, dann fragen mich die meisten, welcher deiner Eltern kommt nicht aus Deutschland? Und so könnt ihr euch das vorstellen. Ihr habt einen himmlischen Vater. Die Leute sollen euch fragen, was ist bei dir nicht normal? Was ist bei dir komisch? Ja? Und lasst uns das als Motivation nehmen, als Wertschätzung, dass Gott uns verändert und wir mit unserer neuen Identität auf ihn hinweisen. Wir sind dazu berufen, zu verkünden. Wir sind dazu berufen, standhaft zu bleiben. Wir sind dazu berufen, zu überführen, zurechtzuweisen, zu ermahnen und zu ermutigen. Und das sollte für uns normal sein, weil es Teil unserer Identität ist und somit auch unserer Berufung. Und wir sind alle gemeinsam auf einem Weg und deswegen fällt es dem einen auch leichter, manche Dinge zu tun und dem anderen schwerer, weil man einfach schon andere Schritte gegangen ist. Und ich will euch ermutigen, auf diesem gemeinsamen Weg zu bleiben und auch links und rechts zu gucken. Wer geht denn mit mir in diese Gemeinde? Wem habe ich denn noch nie ermutigt vielleicht? Wo war ich noch nie zum Kaffee trinken vielleicht? Ein bisschen die Perspektive zu öffnen, dass wir alle in Beziehung zueinander stehen, die Gott verherrlichen soll, die Gott ehren soll. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir füreinander als Geschwister ein Segen sind und dass uns das nach vorne bringt. Und deswegen kann ich zum Schluss nur noch einmal sagen, Christsein ist kein Beruf, Christsein ist eine Berufung. Und ich denke, das ist auch eine super Überleitung für das Abendmahl. Du bist Sohn oder Tochter Gottes. Und deswegen darfst du dieses Abendmahl feiern. Und ich möchte zum Abschluss gerne noch beten. Und dann darf die Iris weitermachen.